dabei seid. Ja, wir wollen heute Morgen uns einen Text anschauen aus der Offenbarung. Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und nicht immer leicht zu lesen oder nicht immer leicht zu verstehen. Da ist viel Symbolik drin, viel prophetische Sprache. Und wir wissen, dass das Buch der Offenbarung Johannes geschrieben hat. Johannes war der jüngste Apostel oder einer der 12 Jünger, der jüngste von ihnen. Und er war damals, als er das Buch geschrieben hat, schon ein alter Mann. Und er lebte in Gefangenschaft auf einer kleinen Insel, bei einer griechischen Insel namens Patmos, weil er von Jesus geredet hat und Jesus bezeugt hat. Und er war dort auf der Insel Patmos und Gott, oder besser gesagt Jesus, begegnet ihm dort, gibt ihm eine Offenbarung und er zeigt Johannes, was am Ende der Zeit in dieser Welt passieren wird. Und die Offenbarung oder in der Offenbarung zieht der Heilige Geist eigentlich so den Vorhang auf und wir sehen dort nicht nur die Zukunft, wir sehen den verherrlichten Christus, wie er auf dem Thron sitzt, wie er alle Macht hat und wir sehen auch Gottes Pläne für diese Welt, für die letzte Zeit, aber auch für seine Gemeinde. Und Johannes schrieb dieses Buch an 7 Gemeinden in Kleinasien. An 7 Gemeinden, die es damals, 95 nach Christus, also im ersten Jahrhundert nach Christus, die es wirklich gab, die es wirklich im Westen der Türkei gab. Ich habe ein Bild mitgebracht, dann könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen. Und Johannes schreibt dort im Auftrag von Jesu an 7 Gemeinden, an Ephesus, an Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und Johannes schreibt auf, was Gott ihm sagt, was Jesus ihm sagt und er schickt die Briefe los an die Gemeinden. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, er schickt diese Briefe nicht oder Jesus schickt diese Briefe nicht, um die Neugierde der Christen zu stillen, was die Zukunft bringen wird, sondern zur damaligen Zeit waren die Gemeinden starker Verfolgung ausgesetzt. Sie wurden stark und heftig verfolgt, die meisten zumindest. Und sie haben dringend Ermutigungen gebraucht. Und die Briefe haben ihnen Hoffnung und auch Mut gebracht. Mut gebracht, nicht aufzugeben. Es hat sie ermutigt, es hat sie stark gemacht, dass sie wissen, hey, unser Glaube wird belohnt werden. Jesus wird wiederkommen und wir werden ja einen Siegeskranz davon bekommen. Wir werden belohnt werden, dass wir jetzt leiden. Aber es war auch eine Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu hinterfragen. Jesus hat diese Briefe nicht nur genutzt zum Ermutigen, sondern auch die Gemeinden zu durchleuchten und ihnen zu zeigen, wo habt ihr noch Mängel? Was macht ihr gut, aber wo habt ihr auch Mängel? Und Jesus macht es, weil er so eine große Liebe hat für seine Gemeinde. Er macht es nicht, weil er draufhauen will, er macht es, weil er seine Braut bereit wissen will, wenn er wiederkommt. Die Gemeinde ist Jesu Augapfel und er liebt sie. Und Jesus interessiert sich nicht so sehr für die Weltpolitik, nicht so sehr, was in der Welt passiert, nicht so sehr, was im Bundestag passiert, im Weißen Haus, egal wo. Er interessiert sich für seine Braut, für seine Gemeinde. Das ist ihm wichtig. Und die Briefe, die wir da lesen oder die Offenbarung, war nicht nur für die Christen damals, nicht nur für diese 7 Gemeinden gedacht. Schon im ersten Jahrhundert wurden diese Briefe verteilt in der Christenheit. Und die Christen haben sie immer wieder vorgelesen in ihren Gottesdiensten. Aber nicht nur für damals, sondern auch für heute. Die Offenbarung, wenn wir das lesen oder wenn wir die Briefe lesen, die Sendschreiben an die 7 Gemeinden, dann gilt es genauso für uns. Wenn es schon damals für die Christen galt, die kurz davor standen, dass Jesus wiederkommt, dachten sie zumindest, wie viel mehr ist es doch für uns wichtig, dass wir diese Sendschreiben vor allem beherzigen und uns selber prüfen und ja, danach leben. Deshalb, wir wollen uns heute mit einem Brief beschäftigen an die Gemeinde in Sardes. Und ich möchte lesen aus Offenbarung Kapitel 3 von Vers 1. Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns siehst als Gemeinde, Herr. Danke, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst, Herr, dass du in unsere Herzen schaust, dass du auch in mein Herz schaust. Herr, und du liebst uns so sehr, Herr, und du möchtest, dass wir bereit sind, wenn du wiederkommst. Herr, und dein Wort spricht auch heute noch zu uns, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, Herr, dass wir Ohren haben, Herr, so wie wir es gelesen haben, die hören. Herr, dass wir die Predigt beherzigen, dass wir es empfangen, Herr, im Glauben, Herr, und danach handeln, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du mir Gelingen schenkst und dass du zu uns, Herr, als Gemeinde in Schwenningen redest, Herr, und uns sagst, was du uns sagen möchtest. Danke, dass dein Wort wahr ist und lebendig ist und schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Ich danke dir dafür, Jesus. Segne du uns. Amen. Ja, das antike Sardes war eine bedeutende Stadt. Es war mal die Hauptstadt des Königreichs in Lydien. Und Sardes wurde circa 500 vor Christus von einem Herrscher namens Krösus eingenommen. Die Stadt Sardes war sehr reich. Die Stadt war bekannt für ihre Produkte aus Wolle. Sie waren bekannt, dass sie viel Gold hatten. Sie haben viel Gold aus dem naheliegenden Fluss gewaschen. Und Sardes ist allgemein auch bekannt in der Geschichte, weil Forscher davon ausgehen, dass in Sardes das erste Mal Münzen geprägt worden sind. Also das erste Mal weltweit in der Geschichte gab es hier eine Währung. Und das hat dieser Stadt Sardes und auch dem Herrscher Krösus viel Geld und viel Ruhm eingebracht. Und es gibt sogar heute noch ein Sprichwort, bin ich Krösus, hat vielleicht der ein oder andere mal gehört. Und es geht darauf zurück, dass er so reich war und diese Stadt so reich war, dass sie so einen Ruf hatten, dass sie in Saus und Braus gelebt hatten, sehr viel Geld hatten und gerade dieser Krösus auch sehr spendabel war. Aber das war, wie ich gesagt habe, das war ungefähr 500 Jahre vor Christus. Als Johannes den Brief hier schreibt an die Gemeinde in Sardes, sind 600 Jahre vergangen und Sardes war nur noch ein Schatten ihrer alten Pracht. Ich habe ein paar Bilder auch mitgebracht, könnt ihr euch anschauen. Also da sieht man schon oder man kann erahnen, wie schon damals 600 vor Christus, wie reich diese Stadt war. Große Bauten, also für damals muss das schon unglaublich gewesen sein. Du kannst einfach durchgehen. Und so wie der Zustand dieser Stadt mittlerweile war im ersten Jahrhundert nach Christus, so war auch der Zustand der Gemeinde. Sardes war mal eine lebendige Stadt. Sardes hatte einen guten Ruf. Wir haben gelesen, dass Sardes den Ruf hatte, eine lebendige Gemeinde zu sein. Und wären wir damals in diese Stadt gegangen, diese Gemeinde gegangen, wir wären in den Gottesdienst gegangen, vielleicht hätten wir einen ähnlichen Gottesdienst erlebt wie hier, einen lebendigen Gottesdienst mit einer guten Predigt, mit schönem Lobpreis und ja, es war viel los in der Gemeinde, viel Aktion in der Gemeinde. Und wir haben auch gelesen, dass es Werke gab. Es gab gute Werke oder die gut aussahen dieser Gemeinde. Vielleicht haben sie sich um die Armen gekümmert, vielleicht auch um die Witwen. Also da war einiges los in der Gemeinde, viel Aktion und es sah so gut aus nach außen hin. Sie hatten ja diesen Ruf. Aber wir sehen, dass die Gemeinde ein großes Problem hatte. Der Schein trügte nämlich. Sie waren nicht lebendig, sagt Jesus. Sie waren tot. Wir haben gelesen, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und wir sehen hier, wie Jesus genau hinschaut. Und Jesus sieht mehr, als die Menschen sehen. Oder? Sein Wort sagt uns doch, dass er ins Verborgenste schaut. Er sieht mehr, als die Menschen sehen. Die Menschen schauen darauf, was außen zu sehen ist, aber er schaut ins Herz und er erkennt hier in dieser Gemeinde in Sardes den wahren Zustand. Und die Gemeinde hatte hier ein ganz großes Problem. Sie waren geistlich tot. Die Christen damals in Sardes, sie kamen zum Gottesdienst und sie hörten zu, bejahten alles, aber sie erlebten nichts mit Gott. Sie hörten von der Kraft des Evangeliums, aber ihr Leben blieb davon unverändert. Sie stimmten zu, dass der Glaube wichtig ist, aber die Wirklichkeit des Glaubens haben sie im Alltag nie erlebt. Sie hörten von der Kraft des Heiligen Geistes, aber sie waren zu schwach, um der Sünde zu widerstehen. Es wurde von Heiligkeit gesprochen, aber nicht gelebt. Es wurde von Nachfolge gesprochen, aber Jesus wurde nicht nachgefolgt. Und man kann eigentlich sagen, diese Christen hier, die in Sardes, die meisten zumindest, sie waren Namenschristen. Sie waren von außen Christen, sie sahen gut aus, aber im Innern waren sie keine Christen. Das Herz war nicht wirklich bei Gott. Sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Es sah so schön aus alles. Und scheinbar hat es keiner gemerkt, aber Jesus hat gemerkt, sie sind tot, geistlich tot. Kein Leben war in ihnen. Und was für ein trauriges Zeugnis über die Gemeinde, oder? Ich hoffe, dass wenn Jesus heute unsere Gemeinde anschaut, dass er nicht das gleiche Urteil sprechen muss. Aber was für ein trauriges Zeugnis, was Jesus hier ringen muss. Wie hat sich Jesus gefühlt, habe ich mir gedacht. Die Gemeinde ist ja seine Braut. Sardes ist seine Braut. Und ich habe mir vorgestellt, wie muss das sein? Stell dir vor, du bist ein junger Bräutigam und du hast eine Verlobte, deine Braut, und du liebst sie von ganzem Herzen. Du kannst es kaum abwarten, mit ihr zusammen zu sein. Aber wenn ihr dann zusammen seid, dann ist sie mit dem Handy beschäftigt, ist mit allem Möglichen beschäftigt, ist ganz kalt, will gar nicht mit dir reden, keine Beziehung zu dir haben, ist total desinteressiert. Das würde doch dein Herz brechen, oder nicht? Und so ging es Jesus hier mit dieser Gemeinde in Sardes. Das war der Zustand der Gemeinde in Sardes. Und die große Frage lautet, warum war denn diese Gemeinde geistlich tot? Sie waren ja offensichtlich wirklich mal lebendig. Aber irgendwas muss passiert sein, dass sie gestorben ist, geistlich gestorben ist. Um das verstehen zu können oder beantworten zu können, müssen wir schauen, was die Bibel über den geistlichen Tod spricht. In Epheser 2 von Vers 4 bis 5 zum Beispiel, dort heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und die Bibel ist hier klar, seit dem Sündenfall ist jeder einzelne Mensch geistlich tot. Jeder Mensch, der geboren wird, ist geistlich tot. Das heißt, die Menschen haben keine Beziehung zu Jesus. Ihr Geist ist tot. Sie können nicht zu Gott kommen. Sie können nicht in Beziehung treten zu Gott. Das ist allein möglich durch den Glauben an Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen, unsere Schuld ihm bekennen, dann macht er unseren Geist lebendig. Und was dann passiert? Wir haben eine Beziehung zu Jesus. Vorher ist es so, dass wir von den geistlichen Dingen nicht wirklich was verstehen. Wir können eine Predigt hören, aber wir verstehen nur Bahnhof. Wir können die Bibel lesen, aber wir verstehen eigentlich nicht, was da drin steht. Das ist, weil unser Geist tot ist. Wenn aber Jesus uns lebendig macht, unseren Geist durch die Wiedergeburt lebendig macht, plötzlich verstehen wir die geistlichen Dinge. Wir verstehen die Predigt, wir verstehen Gottes Wort. Wir merken, wie Gott zu uns spricht durch sein Wort. Und das ist der Unterschied. Das sagt die Bibel. Wir gehen vom Tod über ins Leben. Wir werden lebendig. Aber offensichtlich war das ja nicht das Problem in dieser Gemeinde. Das waren ja nicht Heiden, also Ungläubige in dieser Gemeinde. Es waren die Christen. Es waren die Christen, die tot waren. Und die Bibel zeigt uns und lehrt auch, dass auch wir als Christen in der Gefahr stehen, zu sterben. Einmal gerettet heißt nicht für immer gerettet. Und wir können als Christen auch geistlich sterben. Wir können bei Gott sein, aber wir können uns auch entscheiden, von Gott wegzurennen. Und das bedeutet unser Tod. Wir können uns entscheiden, eigene Wege zu gehen. und aus dieser Verbindung und aus dieser Beziehung mit Jesus uns zu entfernen. Und ich muss da zum Beispiel an den verlorenen Sohn denken aus Lukas 15. Der verlorene Sohn war im Haus seines Vaters. Ja, mit anderen Worten, der verlorene Sohn, er war ein Christ. Er war bei seinem Vater. Er lebte in dieser Beziehung mit seinem Vater. Alles, was seinem Vater gehört hat, hat auch ihm gehört. Aber wir wissen oder wir kennen die Geschichte, das reichte ihm nicht aus. Er wollte die Welt entdecken. Und er sagte zu seinem Vater, gib mir meinen Teil des Erbes. Und er bekam das Erbe und er zog in ein fernes Land, weit weg. Und er hatte viel Geld und er lebte in Saus und Braus. Und all seine selbstsüchtigen Begierden lebte er aus. Und es heißt in der Bibel, er verprasste das Geld sogar mit den Huren. Also alles Alte, was sein altes Leben ausgemacht hat, da hat es ihn hingezogen. Da ist er hingerannt. Dort wollte er hin und hat das ausgelebt. Aber er wurde irgendwann pleite, das Geld war leer und er landete bei den Schweinen und er hatte Hunger. Und er wollte das Futter der Schweine essen, weil er so hungrig war, aber es wurde ihm nicht erlaubt. Und er dachte dann nach, er dachte über sein Leben nach, wo er gelandet ist. Und er merkte, dass das weltliche Leben offenbar doch nicht so satt macht, wie er einst gedacht hatte. Und was machte er? Er ging zurück. Er bekehrt sich, er geht zurück zu seinem Vater. Und was sagt sein Vater, als er gekommen ist? Er sagt, lasst uns feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und genau so ging es den Christen in Sardes, außer dass sie noch nicht umgekehrt waren. Sie waren einmal bei Gott, sie waren bei ihm, sie haben diese Beziehung genossen. Aber irgendwann war dieser Ruf der weltlichen Begierden in ihnen so groß. Und sie haben gedacht, alles Glück und alles, was ich brauche, ich finde es woanders. Und sie haben sich von Gott entfernt. Sie gaben erst den kleinen Finger hin, dann die nächsten Finger und dann die ganze Hand. Und sie wurden kompromissbereit, so wie dieser verlorene Sohn. Sie sind weggerannt von Gott. Und sie passten sich der heidnischen Kultur an. Und vielleicht sagten sie auch, ja, man muss es doch nicht so ernst nehmen. Ja, das hört man leider auch immer wieder von Christen. Naja, wir wollen ja nicht so spießig sein. Ah, so ein bisschen Welt. Kann ich nicht so ein bisschen Freude haben? So einen kleinen Schritt in der Welt sein. Aber das sind Worte eines sterbenden Christen. Das sind Worte eines Christen, der sich von Gott entfernt. Und langsam, aber sicher kann man zuschauen, wie dieser Christ abstirbt. Und ich glaube, so verstehe ich es aus Gottes Wort, dass das Problem war, der Christen in Sardes. Irgendwann waren sie tot, keine Beziehung mehr, nichts mehr, kein Leben in sich. Und sie waren trotzdem in der Gemeinde, das finde ich interessant. Sie waren trotzdem da, sie feierten Gottesdienst, aber innerlich waren sie weit weg von Gott. Sie waren mit einem Fuß in der Gemeinde und mit dem anderen in der Welt. Aber das ist eigentlich das erbärmlichste Leben überhaupt. Wir sind nirgends richtig, wir sind innerlich leer und wir können uns auf keiner Seite freuen, wir können nichts genießen, wir können die Gemeinde nicht genießen, die Welt nicht genießen. Und so ging es hier diesen Christen in Sardes. Und was wir aus dem Wort Gottes auch lesen, dass der Geist Gottes sich irgendwann entfernt hat von diesen Christen. Und es wird klar, denn wir wissen, der Heilige Geist ist doch der, der das Leben schenkt, oder? Als Gott Adam geformt hat, hat er seinen Atem, Ruach, in ihn hineingehaucht. Und es war der Geist Gottes. Und Adam begann zu leben. Ja? Oder als Jesus aus den Toten auferstanden ist, es heißt, dass der Geist Gottes ihn zum Leben erweckt hat. Und auch uns wird eines Tages der Geist Gottes zum Leben erwecken, wenn Jesus wiederkommt und wir vorher gestorben sind. Der Geist macht lebendig. Und in einer Gemeinde, wo der Geist wirkt, da kann die Gemeinde nicht tot sein, oder? Das passt ja nicht zusammen. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Leben. Wenn der Geist Gottes in einem Christen wirkt, dann lebt er. Dann hat er geistliches Leben in sich. Wenn er tot ist, dann kann nicht der Geist Gottes in ihm wirken. Der Geist Gottes macht lebendig. Und wir lesen auch in Epheser 4, Vers 30 zum Beispiel, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Und wenn wir uns so den Kontext anschauen in Epheser 4 und 5, da sehen wir, wie wir als Christen den Heiligen Geist in der Gemeinde, aber auch in uns persönlich betrüben können. Wir lesen da zum Beispiel vom Lügen. Wenn wir als Einzelne, wir als Gemeinde hier uns einander anlügen und nicht ehrlich, nicht aufrichtig miteinander sind, dann zieht sich der Geist Gottes zurück, weil er betrübt wird. Oder auch Streit und Zorn wird da erwähnt. Und sogar wenn wir abfällig voneinander reden, auch das ist absolut Gift für eine Gemeinde, weil sich der Heilige Geist zurückzieht. Aber er wird sich auch von dir zurückziehen. Selbst wenn du es daheim im Schlafzimmer machst, der Geist Gottes wird sich von dir zurückziehen. Und ich glaube, das war auch ein Problem in Sardes. Sie wurden so gemütlich und selbstzufrieden. Alles lief wunderbar in der Gemeinde, es sah gut aus. In ihrem persönlichen Leben lief auch bestimmt einiges gut. Und wir lesen von dieser Gemeinde, sie hatten keinen äußeren Druck. Ja, die anderen Gemeinden, die haben starke Verfolgung erlebt. Aber die Gemeinde in Sardes komischerweise nicht. Offensichtlich war das hier nicht nötig. Offensichtlich musste der Satan hier nicht gegen die Gemeinde kämpfen, denn sie waren ja schon tot. Und sie waren so selbstzufrieden, selbstgefällig, dass sie anfingen, die Fehler beim anderen zu suchen. Und das sieht man oft in einer toten oder sterbenden Gemeinde. Anstatt dass man sich um die Not der Menschen kümmert, suchen sie die Fehler bei den Menschen in der Gemeinde und zeigen mit dem Finger. Und sie fangen an, gegeneinander zu kämpfen. Und auch das betrübt den Heiligen Geist. Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 5 im Epheserbrief, sehen wir, was noch den Heiligen Geist betrüben kann in der Gemeinde oder auch in uns. In Vers 3, da spricht Paulus darüber von der Unzucht, von der Unreinheit, von der Habsucht. Das sind Sünden, die den Heiligen Geist betrüben kann. Und die Christen damals in Sardes, sie wurden auch hier kompromissbereit. Sie räumten ihre Leben nicht auf. So ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen mit der Welt ist doch okay. So ein bisschen dahin gehen, wo meine weltlichen Kollegen hingehen, so ein bisschen mitmachen ist doch okay, ich muss sie doch gewinnen. Ja, so ein bisschen Unmoral und ja, sexuelle Unmoral zulassen ist doch okay, ist ja nicht so schlimm. So ein bisschen mitgehen, wir sind ja in der Welt und wir müssen doch die Menschen gewinnen und das hört man leider. Oder die Habsucht. Ich glaube, die Habsucht war hier in Sardes auch ein Problem. Sie war ja eine reiche Stadt und die Habsucht ist eher unscheinbar, ja, verglichen mit Unzucht oder Unreinheit. Die Habsucht hat oftmals oder beginnt erstmal gut. Wir denken, ja, wir wollen doch für die Familie sorgen. Wir wollen ja alles kaufen können, was wir brauchen. Und man denkt darüber nach, man denkt übers Geld nach, wie viel Geld man hat. Man arbeitet Tag und Nacht, man muss ja die Familie versorgen. Aber fürs Reich Gottes hat man keine Zeit mehr. Und fürs Reich Gottes hat man auch kein Geld mehr übrig. Und deshalb sagt auch Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott. Du kannst nur einem dienen. Und diese Unreinheit, diese Schuld, diese Sünden, die sie hatten, hat diese Gemeinde und diese Christen nach und nach tot gemacht. Sie waren kompromissbereit und sie verunreinigten sich. Im Gegensatz zu den anderen. Wir haben auch gelesen, dass es ein Überrest gab. Es gab Christen dort in der Gemeinde, eine kleine Schar, und sie haben ihre Kleider nicht beschmutzt. Und die Frage, die heute so wichtig ist, die ich dir stellen will, die ich mir stellen will, bist du ein toter Christ oder bist du ein lebendiger Christ? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass heute Morgen hier auch tote Christen sitzen, die nach außen hin den Schein haben, dass sie Christen sind, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben, aber eigentlich da nichts ist innerlich, keine Beziehung zu Jesus. Es sind Christen, die eine tote Religion haben, die keine Beziehung haben zu Jesus. Es sind Christen, die alles bejahen und alles gut und richtig finden, aber selber persönlich nie was erleben. Vielleicht haben sie vor 10, 20, 30 Jahren was erlebt und ja, an dem halten sie fest und es reicht ihnen, aber heute erlebst du vielleicht nichts mehr. Für einen toten Christ ist es eine Qual und eine Pflicht, in der Bibel zu lesen oder zum Gebet zu kommen, zu beten, weil er tot ist innerlich geistlich. Wirkt der Geist Gottes in dir? Nochmal die Frage, bist du tot oder lebendig? Das ist die entscheidende Frage heute Morgen. Erlebst du sein Reden? Erlebst du das Reden vom Heiligen Geist durch sein Wort, durch die Predigt, heute Morgen zum Beispiel? Erlebst du seine Kraft? Jesus hat uns seinen Heiligen Geist verheißen. Sein Geist ist uns gegeben. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde, aber er schenkt seinen Geist seinen Kindern. Und wir dürfen in dieser Kraft leben. Wir dürfen in dieser Freude leben. Wir dürfen seine Leitung erleben. Ein toter Christ hat keine Ahnung davon. Und er merkt das Reden vom Heiligen Geist nicht mehr. Vielleicht bist du tot. Vielleicht bist du so ehrlich zu dir und du sagst, ja, meine Beziehung zu Jesus, da ist absolut nichts oder nur sehr wenig. Und Gottes Wort ermutigt uns heute Morgen, dass wir aufräumen sollen, dass wir die Kompromissbereitschaft ablegen, dass wir die Verunreinigung ablegen, die wir so leicht auf uns legen können. Aber das Schöne ist an diesem Wort heute Morgen, auch wenn es so ein bisschen hart ist, aber erinnert euch, Jesus liebt seine Gemeinde, deswegen spricht er so zu seiner Gemeinde. Er möchte sie bereit haben. Und das Schöne ist, dass es Hoffnung gibt. Es gab Hoffnung für die Gemeinde in Sardes damals und es gibt auch Hoffnung für jeden Einzelnen, der geistlich tot ist. In Vers 3 haben wir gelesen, ich lese es nochmal. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und das ist die Formel für Erweckung. Das war und ist und bleibt die Formel für eine echte persönliche Erweckung. Und Jesus sagt hier zur Gemeinde, denk daran, wie du empfangen und gehört hast. Denk mal du daran, wie du das Wort Gottes empfangen hast, wie du das Evangelium gehört hast und es in dein Herz hineinging. Und du gemerkt hast, wow, Jesus ist real und er ist da und ich erkenne meine Schuld und wir bringen ihm unsere Schuld und er vergibt uns und wir spüren da eine Liebe, wie wir sie nie erlebt haben. Weißt du noch, wie das war, als Jesus dir begegnet ist und er die größte Liebe in deinem Leben war? Und du es kaum abwarten konntest, in seine Nähe zu kommen, in die Gemeinde zu kommen, kaum abwarten konntest, aus seinem Wort zu lesen, zu beten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und Jesus erinnert auch hier die Gemeinde in Sardes daran. Erinnere dich, als das Wort Gottes zu dir gekommen ist. Erinnere dich, was du gehört hast. Erinnere dich daran, was du erlebt hast. Und bewahre es. Es bedeutet, tu es. Setz es um, setz das Wort Gottes wieder um. Sei nicht kompromissbereit, sondern befolge mein Wort, sagt Jesus. Sei klar mit meinem Wort, denn es wird dich wieder lebendig machen. Und er sagt, tue Buße und kehre um. Komm zurück zu mir. Und das ist ein Aufruf der Liebe, den Jesus hier spricht. Komm zu mir zurück. Und genau das hat der verlorene Sohn auch gemacht. Er war da bei den Schweinen und er hat zurückgedacht, oh, wie schön war es bei meinem Vater. Ich hatte doch alles und jetzt, ich sitze hier bei den Schweinen, bin total ausgebrannt und leer innerlich. Und er ließ die Welt zurück und er ging zurück zu seinem Vater. Er ließ das Leben zurück, das schlechte Leben und er ging zu seinem Vater. Und das bedeutet Buße, dass wir unser Leben Gott hingeben und sagen, Herr, das alte Leben, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und immer wenn ich daran denke, ich denke an die Schweine, ich denke an die Schweine, wie es da gestunken hat. Mein altes Leben, es ist widerlich, ich will da nicht zurück. Und ich halte Abstand davon und ich renne zu dir, zu meinem Vater. Und Jesus macht dann auch eine Warnung. Er ruft auf zur Buße, aber er spricht auch eine Warnung aus im Vers 3. Ich lese weiter. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wenn du nicht wachst, wenn du tot bist, sagt Jesus hier, werde ich kommen, über dich kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und Jesus spricht hier von seiner Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen. Und ein toter Christ, eine tote Gemeinde, sie warten nicht auf Jesus. Sie sagen, ah ja, Jesus, wir warten ja schon 2000 Jahre, ach, der wird jetzt nicht so schnell kommen, ja. Aber Jesus wird wiederkommen und ein toter Christ erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Erkennen wir noch die Zeichen der Zeit? Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, also ich persönlich glaube, dass die letzten Jahre dieser Welt eingeläutet sind. All das Chaos um uns herum in so einer Dynamik. Lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen, weil Jesus kommt bald wieder. Er wird wiederkommen, er hat es verheißen. Alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Er ist kein Lügner. Aber wenn wir tot sind, wenn diese Beziehung zu ihm fehlt, dann werden wir überrascht sein, wenn er kommt. Und wir werden nicht bereit sein. Und das ist das Schrecklichste, was passieren kann. Aber wir lesen auch hier in der Gemeinde in Sardes, dass es einen treuen Überrest gab. Und wir sehen hier, dass es in jeder Gemeinde einen treuen Überrest gibt. Es gibt in jeder Gemeinde eine kleine Schar, hoffentlich hier bei uns eine große Schar, die an Gott festhält, die sich nicht mit der Schuld befleckt, mit der Sünde befleckt. In Vers 4 dort steht, doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Diese Christen, die geistlich lebendig waren, sie sind keine Kompromisse eingegangen. Sie haben sich nicht mit der heidnischen Kultur vermischt. Sie haben den Geist Gottes nicht betrübt. Und Gott sei Dank für diese kleine Schar, die da war, für diese Schar, die auch hier in der Gemeinde ist. Wie gesagt, hoffentlich eine große, hoffentlich nicht eine kleine wie in Sardes. Und diese Schar, diese kleine Gruppe an Christen, die nicht tot sind, sondern lebendig, diese Schar ist die Hoffnung der Gemeinde. Diese Schar ist die Hoffnung der Stadt. Diese Schar ist die Hoffnung der Menschen um uns herum. Und Gott spricht diesen Christen, diesen lebendigen Christen in Sardes, eine Verheißung zu. In Vers 5, dort heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und Jesus ermutigt hier seine Gemeinde. Er ermutigt die Christen, die eine Beziehung zu ihm haben. Und er sagt ihnen, haltet fest, bleibt standhaft, egal wie groß die Verfolgung auch ist. Haltet fest an mir, denn es wird eine Belohnung kommen. Eure Namen werden im Buch des Lebens stehen. Und ich werde euch weiße Kleider, reine Kleider anziehen. Und ich werde mich zu euch bekennen vor meinem Vater und den Engeln. Und das ist auch für uns so eine Ermutigung. Wenn du dich zu dieser kleinen Schar, zu den lebendigen Christen hier zählst heute Morgen, lasst uns dranbleiben. Lasst uns dranbleiben am Gebet. Lasst uns dranbleiben im Glauben. Egal, was um uns herum passiert, egal, wie der Druck auch ist, egal, was die Gesellschaft sagt, wir wollen dranbleiben und nicht aufgeben. Denn die Belohnung wird kommen, schon hier auf Erden, aber auch, wenn er wiederkommt. Deswegen lasst uns weiter kämpfen und feststehen im Glauben, ermutigen, Gott suchen, uns ausstrecken nach seinem Geist. Und er wird uns belohnen. Jesus sieht es. Jesus sieht es. Jesus sieht jedes Gebet, das wir sprechen, daheim oder hier. Es ist nicht umsonst. Jesus schaut genau hin. Er schaut auf dein Leben und er weiß, was du ihm gibst. Er weiß, was du für ihn tust. Er weiß, wie du empfindest zu ihm oder welche Empfindung du hast. Am Ende der Zeit wird es nur eine große Frage geben. Wenn Jesus wiederkommt, wird nur eins entscheidend sein, ob dein Name im Buch des Lebens steht. Und jeder Mensch wird sich diese Frage stellen. Jeder Mensch auf dieser Erde, ob er jetzt an Jesus glaubt oder nicht. Jeder Mensch wird sich diese Frage stellen, wenn sie Jesus kommen sehen werden am Himmel. Steht mein Name im Buch des Lebens? Dann wird nicht mehr entscheidend sein. Die Frage wird nicht mehr sein, wie viel Euros habe ich auf der Bank. Die Frage wird nicht mehr lauten, wie groß habe ich mein Haus gebaut, wie viele Quadratmeter habe ich. Es wird auch nicht danach gefragt, wie viele Freunde du hast, wie viele dich bestätigt haben, wie viele dich gut fanden. Keiner wird fragen, wie viele Follower du hast, auf Instagram oder wo auch immer. Es wird diese eine Frage zählen, steht mein Name im Buch des Lebens? Jesus ermutigt uns und er ruft uns. Wir lesen in Vers 6, wer ein Ohr hat, der soll hören. Und das ist ein Rufen Gottes. Und er ruft uns zu heute Morgen. Ich kann nicht in eure Herzen schauen, aber Jesus tut es. Und er ruft uns, zu ihm hinzukommen. Wenn du hier bist und du bist tot geistlich, du hast vielleicht auch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast nie gesagt, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue mein Leben dir an. Dann stehst du nicht im Buch des Lebens. Aber wenn du auch hier bist und du bist Christ und du merkst, in dir ist was gestorben, geistlich ist in dir viel tot und dir fehlt diese Beziehung zu Jesus, auch da ruft dir Jesus zu, komm zu mir, tue Buße, denk daran, was du eines Tages einmal gehört hast und kehr um zu mir. Und ich möchte euch bitten, lasst uns aufstehen, das Lobpreisteam kann auch nach vorne kommen. als der verlorene Sohn bei den Schweinen saß und er an seinen Vater dachte, da dachte er, oh Mann, mein Vater, der wird bestimmt sauer sein. Der wird so richtig hart mit mir sein. Ich habe sein ganzes Geld genommen, ich bin von ihm weggerannt, habe sein ganzes Geld ausgegeben. Oh Mann, er wird sauer sein. Und er denkt bei sich und er sagt, ich werde hingehen und ich werde mich anbieten als Diener. Ich werde sein Diener sein. Ich muss nicht mehr mal sein Sohn sein. Er wird mich bestimmt nicht mehr annehmen, aber sein Diener. Ich will sein Diener sein. Dort geht es mir, selbst als Diener, selbst als Sklave, geht es mir besser bei ihm als bei den Schweinen. Aber wenn wir das nachlesen, sehen wir die Reaktion vom Vater, die war ganz anders. Was hat der Vater gemacht? Er hat seinen Sohn gesehen und hat sich gefreut. Und er hat all seine Diener gerufen, hat gesagt, kommt, wir feiern ein Fest. Lasst uns ein Lamm schlachten, lasst uns feiern. Denn mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Und er nennt ihn seinen Sohn. Und wir dürfen sicher sein, wenn wir zu Jesus kommen, auch wenn wir Fehler gemacht haben, auch wenn wir uns falsch entschieden haben, auch wenn wir mit der Welt gegangen sind, wenn wir Kompromisse eingegangen sind, wenn wir aber aufrichtig Buße tun, zu ihm rennen, dann nennt er uns seinen Sohn. Und er schenkt uns ein Gewand, er schenkt uns einen Ring, lesen wir, er schenkt uns Schuhe. Er bekleidet uns mit allem, was wir brauchen. Er beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Bei ihm werden wir die ganze Fülle erleben. Und ich bitte dich einfach, und ich glaube, Jesus spricht zu dir, der Geist Gottes spricht zu dir. Wenn du merkst, da ist keine Beziehung zu Jesus, warte nicht länger. Triff eine Entscheidung. Du musst nicht hier vorkommen, ich mache jetzt keinen Aufruf, wenn du willst, kannst du kommen. Aber viel wichtiger ist, dass du eine Entscheidung triffst in deinem Herzen. Sei auch ehrlich zu dir. Lass uns Gottes Wort nehmen, uns wie ein Spiegel vorhalten und reinschauen. Und umkehren zu ihm, wenn du von ihm weggerannt bist.